Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Deximed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße wie immer meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke dir, Moritz. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Der Podcast hier, das ist so eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es in der Praxis eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist Demenz oder Demenzen, wie es in der Leitlinie heißt. Ich habe auch gesehen, schon im Titel wird gesagt, das ist eine Living Guideline. Moritz, was heißt denn das eigentlich?
Ja, Living Guidelines, davon gibt es, glaube ich, ungefähr so 13 Stück aktuell, wenn ich richtig informiert bin, werden regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr aktualisiert. Ist gut, dass du das direkt zu Beginn ansprichst, weil wir orientieren uns jetzt an der Fassung vom 24. Februar 2026. Das heißt, wenn man jetzt den Podcast in einem Jahr hört, gibt es vielleicht schon wieder Neuigkeiten. Das kann man dann aber bequem in der Leitlinie nachlesen, weil die aktiv lebt, diese Leitlinie. Es geht heute um Demenz und leichte kognitive Störungen bei Alzheimer-Krankheit, also Alzheimer-Demenz, die vaskuläre Demenz, gemischte Demenz, frontotemporale Demenz, Demenz bei Parkinson-Krankheit und die Demenz mit Lewy-Körpern. Seltene Formen der Demenz bei anderen Erkrankungen des Gehirns oder Demenzsyndrome bei zum Beispiel internistischen Erkrankungen sind nicht Thema der Leitlinie.
Jetzt hast du schon einige aufgelistet, aber nochmal in gerundeter Form, was ist denn genau eine Demenz? Vielleicht kannst du uns zum Anfang noch eine Definition geben.
Ja, also Demenz wird in der ICD-10 unter F00 bis F03 von der Kodierung her angesiedelt, ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist dabei nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden in der Regel von Veränderungen der emotionalen Kontrolle des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet. Manchmal treten die aber auch schon davor auf.
Jetzt hast du eben schon die unterschiedlichen Gruppen, die wir in dieser Leitlinie haben, besprochen oder angesprochen. Besprechen würde ich es nämlich jetzt gerne noch mal kurz. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Abriss zu diesen einzelnen Demenzen, also diesen einzelnen Entitäten, was genau man sich dahinter vorstellen kann.
Zum einen die Alzheimer-Demenz. Da gibt es Kriterien einer International Working Group für typische Symptome. Die stehen auch in der Leitlinie drin. Und wenn dann ergänzend ein Biomarker-Nachweis von Amyloid- und Tau-Pathologie vorliegt, kann man eben die Diagnose stellen. Dann hätten wir als nächstes die vaskuläre Demenz. Hier liegen typischerweise vaskuläre Ursachen wie mikro- oder makroangiopathische Veränderungen zugrunde. Die sieht man natürlich dann klassischerweise in der zerebralen Bildgebung wie der MRT. Als drittes hätten wir gemischte Demenzen. Das ist eine eigenständige Untergruppe, eben oft eine Mischform aus vaskulärer Demenz und einer neurodegenerativen Demenz, wie meistens eben Alzheimer. Und dann die frontotemporale Demenz, die ist in der ICD-10 hier lediglich die PIC-Krankheit in Verbindung mit der Verhaltensvariante der frontotemporalen Demenz definiert. Und dann gibt es auch noch diverse andere Entitäten, das sprengt aber natürlich jetzt hier den Rahmen.
Um noch ein bisschen tiefer in die Statistik zu gehen, frage ich mich auch noch, wie sieht's aus, wie häufig ist die Demenz? Ich meine, es ist sicherlich kein Geheimnis, dass durch unsere alternde Gesellschaft sehr viele diese Krankheit irgendwann erreicht. Aber wie viele denn genau?
Ja, ist völlig richtig, was du sagst. Also in der Leitlinie gibt es Zahlen von 2020. Da ging man von etwa 1,8 Millionen betroffenen Personen in Deutschland aus. Das ist ja schon mal echt eine Hausnummer. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, eben vor allem halt, weil sie auch eine höhere Lebenserwartung haben und dann auch in den höchsten Altersgruppen mehr weibliche Personen zu finden sind, die dann davon betroffen sein können. Und wenn man jetzt halt sich Schätzungen anguckt und mal schaut, wie könnte das zum Beispiel im Jahr 2060 aussehen, dann sagen die Prognosen, dass man von 1,6 bis 3,3 Millionen Menschen in Deutschland mit Demenz ausgehen kann. Das ist also wirklich sehr relevant. Und da es halt mit dem Alter zunimmt, wird das Risiko halt mit dem Lebensalter höher. Und die häufigste Ursache für das Demenzsyndrom ist mit 60-80% die Alzheimer-Krankheit. Und dann kommt auf dem nächsten Platz die vaskuläre Demenz mit etwa 5-10%. Die anderen sind seltener.
Okay, also Alzheimer ganz weit vorne mit 60-80%, danach die vaskulären Demenzen mit bis zu 10%. Da hat man ja dann den ganz großen Teil der Demenzen schon zusammen. Da habe ich jetzt erstmal einen guten Überblick. Als nächsten Schritt dachte ich mir, für die heutige Folge gehen wir in die Prävention. Welche Ansätze gibt es da? Welche präventiven Ansätze gibt es, um Demenz zu verhindern?
Ja, in diesem Kontext ist Prävention eigentlich eher das, was meint, dass man potenziell modifizierbare Risikofaktoren vermeidet oder eben frühzeitig behandelt. Also was wären Risikofaktoren, zum Beispiel bestimmte somatische oder psychische Erkrankungen, die das Demenzrisiko erhöhen können, wie Hörstörungen oder Kopfverletzungen, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Bewegungsmangel, Depression oder soziale Isolation und natürlich auch eben Noxen wie Alkohol, Rauchen oder Luftverschmutzung. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, Prävention ist eigentlich die beste Medizin, auch wenn sie halt leider nicht immer, sage ich mal, am meisten in den Vordergrund gerückt wird auf allen Ebenen. Wenn man jetzt einen gesunden Lebensstil und günstige Umgebungsfaktoren zugrunde legt, dann ist das sicherlich präventiv mit das Beste, was man machen kann. Medikamentös ist vielleicht noch relevant zu sagen, dass insbesondere halt ein Bluthochdruck, also arterielle Hypertonie, frühzeitig gut behandelt werden sollte. Und da gibt es zumindest moderate Evidenz, dass halt auch das Demenzrisiko dann sich senken lässt, wenn man das halt macht. Und natürlich ist auch, denke ich, ja recht logisch, wenn man vaskuläre Erkrankungen hat, dann ist eine frühzeitige und gute Einstellung wichtig, um eben einer Demenz vorzubeugen. Was vielleicht an der Stelle noch interessant ist, es wird in der Leitlinie ja auch nochmal extra erwähnt, dass eben Ginkgo-Präparate nicht vorbeugend gegen Demenz wirken.
Dann würde ich mit der Diagnose oder den diagnostischen Maßnahmen weitermachen wollen. Vielleicht kannst du uns da erstmal eine allgemeine Einführung geben. Was gilt es denn zu beachten bei der Diagnostik?
Ja, also eine zeitgerechte Diagnose ist Grundlage der Behandlung und Versorgung. Das ist natürlich sehr relevant, dass die betroffenen Personen halt dann auch noch mitsprechen können, wenn sie dazu in der Lage sind. Allerdings muss man auch immer beachten, es gibt ja auch ein Recht auf Uninformiertheit seitens der Patientinnen. Das sollte man auch berücksichtigen. Und vielleicht ist auch an der Stelle schon mal wichtig voranzuschicken, dass man jetzt nicht prinzipiell davon ausgehen kann, wenn man die Diagnose Demenz stellt, dass jemand eben einwilligungsunfähig ist.
Und so vom Umfang, was umfasst die Diagnostik bei Demenz?
Ja, in der Regel ist es ja erstmal eine klinisch-syndromale Diagnose mit Schweregrad-Angabe und dann im nächsten Schritt eine etiologische Zuordnung basierend auf klinischen Kriterien, die wir jetzt gar nicht im Einzelnen alle durchgehen können. Die stehen aber an den entsprechenden Stellen auch in der Leitlinie. Und dann ist halt immer die Frage, ob man gegebenenfalls noch weitere apparative Diagnostik braucht.
Okay, und ich glaube, den größten Stellenwert werden sicherlich Tests, etablierte Tests und Fragebögen haben, oder?
Ja, also im hausärztlichen Setting nutze ich zum Beispiel oft den Mini-Mental Status Test oder das Montreal Cognitive Assessment, MoCA, beziehungsweise MMST für den Mini-Mental Test. Das haben wir selbst hier auch verlinkt nochmal. Es ist ja oft so, dass Patienten uns darauf ansprechen oder eben Angehörige oder Pflegende oder eben, dass wir selber vielleicht den Verdacht haben, könnte es sinnvoll sein, da mal drauf zu screenen. Und ja, dann geht's halt damit erstmal los.
Die Links haben wir wie immer in den Shownotes, da gerne mal reinschauen. Da ist ja auch immer der Freelink zum heutigen oder zu den Themen der letzten Folgen verlinkt. Also da gerne nochmal die Shownotes öffnen, da gibt's immer was zu entdecken in unserem Podcast. Apropos entdecken, was untersuchst du denn dann körperlich in der Diagnostik?
Ja, erstmal eine allgemeine körperliche Untersuchung, vor allem halt auch vor dem Hintergrund, dass es ja manchmal auch, sage ich mal, symptomatische Demenzen geben kann, wie zum Beispiel bei einer Tachykardie durch Hyperthyreose oder halt andere Grunderkrankungen, dann zumindest orientieren, auch mal gucken oder erfragen, gibt es Hinweise auf eine Sehstörung und oder Hörbeeinträchtigung, das kann natürlich auch mal in diese Richtung abzielen. Dann ist es natürlich super sinnvoll, dass man auch an das geriatrische Basisassessment denkt als Hausärztin, wo wir dann eben halt auch speziell nach Symptome eines demenziellen Syndroms gucken und auch Komorbiditäten, Multimorbidität erfassen. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich in diese Richtung denke, auch mal zumindest orientierend neurologisch zu untersuchen. Also gibt es Hinweise jetzt auf motorische oder sensible Defizite, im Sinne vielleicht einer umschriebenen Hirnläsion, zum Beispiel ein Schlaganfall. Gibt es Beeinträchtigungen der kognitiven Funktionen? Sind die Menschen orientiert zu Person, Ort, Situation, Zeit? Dann die Kurztests, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, eventuell auch in Richtung psychopathologischer Befund, also Symptome einer Depression zum Beispiel bei leichter kognitiver Störung oder Demenz. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Es gibt auch eine geriatrische Depressionsskala, GDS-15, die ist auch verlinkt.
Wie stehst du denn zu einer Blutabnahme oder anderen labormedizinischen Tests? Also würdest du die empfehlen und wenn ja, in welche Richtung würdest du denn dann anfordern?
Ja, beim Labor gibt's jetzt nicht schwarz und weiß. Man sollte natürlich überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, Blutuntersuchungen im Rahmen der Basisdiagnostik zu machen. Also wenn wir jetzt an reversible Ursachen denken, wie zum Beispiel eine Elektrolytentgleisung, Exsikose, Anämie oder sowas, ne, dann kann es durchaus Sinn machen, Richtung Blutbild vielleicht auch mal Elektrolyte, Natrium, Kalium, Calcium zu gucken, Leberwerte, Nierenwert, Entzündungswert, CRP oder vielleicht auch TSH. Haben wir schon über Hyperthyreose auch gesprochen, als vielleicht etwas, was kognitive Veränderungen mit sich bringen kann. Und Spezielleres ist dann natürlich nach vermuteten Ursachen halt dann ein Thema. Und insbesondere sowas wie eine Liquor-Diagnostik ist ja sowieso jetzt nicht unser primäres Hoheitsgebiet.
Aber vielleicht jetzt hier nochmal in dem Podcast, Liquor-Diagnostik, wann würde man daran denken? Was wäre da der Gedanke, dass man das anfordern würde?
Ja, wenn wir wissen, dass es ja auch entzündliche Gehirnerkrankungen gibt, die ja autoimmun oder durch externe Ursachen entzündlich sein können und potenziell ja auch behandelbar oder reversibel sind, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man halt im Rahmen der etiologischen Differentialdiagnostik mitgucken sollte. Das machen in der Regel dann ja die Neurologinnen. Da gibt's an der Stelle übrigens ein interessantes Sondervotum von unserer Fachgesellschaft, von der DGAM in der Leitlinie. Und zwar heißt es da, dass man die Diagnose einer Alzheimer-Krankheit nicht nur anhand der typischen Symptomausprägung und dem eindeutigen Biomarker-Nachweis von Tau- und Beta-Amyloid-Pathologie stellen sollte. Und zwar auch nicht im Stadium der leichten kognitiven Störung. Und die Begründung ist hier, wenn man jetzt diese internationalen konsentierten Diagnosekriterien nicht erfüllt hat, dann liegt eigentlich noch keine Alzheimer-Erkrankung vor und es ist auch unklar, wie lange es dauert, bis denn die Manifestation der Erkrankung dann steht. Und dann ist auch unklar, ob eben halt bei leichten kognitiven Störungen so auch schon eine frühere Therapie beabsichtigt sein könnte oder nicht. Und deswegen, wie gesagt, sollte man das im Hinterkopf haben, dass die DGAM da eigentlich an dieser Stelle sagt, da sollte man dann lieber doch nochmal einmal mehr hingucken und eventuell die Differentialdiagnostik vervollständigen.
Okay, die nächste apparative Diagnostik, die mir einfällt, wäre dann die Bildgebung. Da gibt es ja unterschiedliche Bilder, die man machen kann. Ich nehme an, es geht vor allem ums MRT, richtig?
Genau, also das MRT ist ja der Klassiker, wenn man jetzt auch strukturelle Veränderungen nachweisen möchte. Da geht es auch wieder darum, dass man vor allem, wenn man halt potenziell reversible Ursachen hat, dass man das dann erwägen kann, das zu machen. Auch hier gibt es wieder eine Ergänzung von der DGAM. Es gibt keinen Nachweis, dass eine Bildgebung insgesamt nützt. Aber natürlich ist sie eindeutig indiziert bei anamnestischen, klinischen oder labordiagnostischen Hinweisen auf eine spezifische Ursache. Und auch speziellere Diagnostik, wie jetzt irgendwelche nuklearmedizinischen Verfahren zum Beispiel, würden dann eher andere Fachärztinnen initiieren.
Da geht es dann vor allem um die neuropsychologische Diagnostik, oder?
Genau, das ist die empfohlene Diagnostik zur Erkennung und Beschreibung des kognitiven Defizits bei Verdacht auf leichte kognitive Störung oder leichte Demenz, auch bei unauffälligen kognitiven Kurztests. Diese neuropsychologische Diagnostik macht man nach Ausschluss potenziell reversibler Ursachen, wie zum Beispiel einem Delir, einer Depression oder unerwünschten Medikamentennebenwirkungen. Und Ziele der Diagnostik sind dann eben eine Abgrenzung von Demenz, leichter kognitiver Störung und Normalbefund und eben die differenzialdiagnostische Zuordnung. Dafür haben die Psychiaterinnen oder Neurologinnen oder Psychologinnen dann in der Regel Interviews und standardisierte Testverfahren, sogenannte Testbatterien, die eine sehr hohe Evidenz haben und damit dann auch eigentlich in der Regel eine sehr gute Zuordnung und Diagnosestellung ermöglichen.
Machen die dann auch immer ein EEG?
Also es gibt keine Empfehlung dafür, dass man regelhaften EEG machen sollte in der etiologischen Zuordnung. Man kann natürlich bei bestimmten Erkrankungen, zum Beispiel eine Verlangsamung der Hintergrundaktivität bei Alzheimer oder Demenz mit Lewy-Körpern registrieren. Bei spezifischen Verdachtsdiagnosen ist es natürlich auch sinnvoll, jetzt gerade sowas wie Epilepsie, Delir oder auch Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, aber das machen wir als Hausärzte ja nicht, sondern dann die NeurologInnen.
Also ich kann mir vorstellen, dass es diagnostisch schon eine breite Palette an Differentialdiagnosen gibt. Ist ja manchmal auch ein bisschen unspezifisch, was einem da quasi an eine Demenz erinnern könnte. Aber vielleicht kannst du so die wichtigsten Differentialdiagnosen hier nochmal zusammenfassen. Welche wären denn das?
Ja, also sehr vollständig steht es im Deximed-Artikel, da kann man ganz gut nochmal nachlesen. Ganz grob runtergebrochen würde ich sagen, einmal primäre unabhängige psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression oder Schizophrenie. Dann eben Zustände aufgrund von organischen Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Hyponatremie, eine Enzephalitis oder auch eine Wernicke-Enzephalopathie. Und das Feld Medikamentennebenwirkungen, zum Beispiel Anticholinergika, Neuroleptika oder Opiate.
Jetzt kommen wir schon zum Ende des Diagnostikparts und einige Sachen, die wir bis gerade besprochen haben, finden ja in der Regel nicht bei uns in der Hausarztpraxis statt. Wann und wozu sollte ich denn überweisen?
Also wir hatten ja jetzt gesagt, wir können durchaus schon mal Richtung Basis-Screening gehen, Kurztests machen und auch gucken, ob wir eben da Hinweise finden auf eine Demenz oder kognitive Störung. Dann ist es halt natürlich interessant, an NeurologInnen zu überweisen für eine etiologische Zuordnung oder auch um zu gucken, gibt es potenziell reversible Ursachen, die zum Beispiel nach einer Liquorpunktion eben angeguckt werden können. Was dann auch relevant ist, ist, es gibt ja manchmal auch Patienten, da sind wirklich psychiatrisch führende Beschwerden ganz vorne, wo man sich jetzt gar nicht so sicher ist. Vielleicht initial ist das wirklich, geht das Richtung Demenz oder liegt da vielleicht eine Schizophrenie, starke Angststörung, Depression oder sonst was anderes vor. Da kann man natürlich dann eher in die psychiatrische Richtung denken, was eine Überweisung angeht. Es gibt ja auch Gerontopsychiatrien, an die man überweisen bzw. einweisen kann, wenn man jetzt ältere Patientinnen hat. Und dann gibt es auch so spezialisierte Gedächtnissprechstunden oder Gedächtnisambulanzen. Da haben wir auch das deutsche Netzwerk Gedächtnisambulanzen verlinkt. Da kann man gucken, was halt regional bei einem so in der Nähe ist.
Da helfen einem natürlich wirklich diese weiterführenden Links immens weiter. Jetzt wäre ich ein Tagesschausprecher, würde ich jetzt den Zettel, den ersten zur Seite legen und den nächsten mir anschauen und da würde Therapie draufstehen. Vielleicht auch hier erstmal was ganz Allgemeines. Was kommt dir in den Kopf, wenn du an die Therapie bei Demenzen denkst?
Also allgemein geht es erstmal um Versorgungsplanung. Die ist nämlich sehr komplex und erfordert auch eine umfassende multidisziplinäre medizinische, pflegerische und soziale Begleitung. Und da ist es halt sehr wichtig, dass das betreuende Umfeld eingebunden wird und auch stadienabhängig eben angepasst wird, was nötig ist. Wichtig ist eben, dass man natürlich am Anfang guckt, gibt es halt potenziell reversible Ursachen einer kognitiven Störung, hatte ich ja schon mal angesprochen, wie Delir, Depression und so weiter. Und gibt es halt da eine Möglichkeit, diese zu behandeln. Und dann ist natürlich immer der große Punkt die Übermittlung der Diagnose, weil das ist natürlich klar eine hohe emotionale Belastung, viele Ängste, Vorurteile gegenüber der Diagnose auf den Seiten der Betroffenen, auch der Angehörigen. Und das bringt natürlich dann auch viele Ängste und Sorgen für alle mit sich. Und dann geht es halt vor allem darum, dass man medizinische Informationen eben vermittelt, psychosoziale Informationen weitergibt, dass man auch über Hilfe und Unterstützungsangebote formuliert, Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung dem Patienten auch näher bringt oder eben informiert darüber, dass man sich an diese Stellen wenden kann. Und da macht es natürlich sehr viel Sinn, auch hier eine Patienteninformation zu nutzen. Da haben wir ja das Glück und den Luxus, dass wir bei Deximed sehr schöne und umfangreiche Patienteninformationen haben. Wir haben jetzt hier auch wieder für diesen Fall 3 von denen verlinkt. Die sind für alle frei zugänglich. Und letztlich ist natürlich das Ziel immer, wir wollen eine Handlung im Sinne der Betroffenen bei fehlender Einwilligungsfähigkeit erreichen. Das heißt, wir wünschen uns natürlich genauso wie die Patientinnen auch, dass wir versuchen, möglichst den Willen oder mutmaßlichen Patientenwillen, so gut es irgendwie geht, umzusetzen.
Ja, zur fehlenden Einwilligungsfähigkeit habe ich mir noch einiges aufgeschrieben an Fragen. Da möchte ich gleich nochmal zu kommen. Aber vielleicht, um die Therapie noch abzurunden, also die klassische Therapie. Was würdest du denn zur Pharmakotherapie empfehlen?
Also die ist immer abhängig von der jeweiligen Ätiologie und auch vom Stadium der Demenz. Man sollte natürlich auch immer sehr kritisch gucken. Es ist ja nicht so, dass immer viel Medikation viel hilft. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Oft ist tatsächlich wieder erstmal das Weglassen eher ein Thema. Also Reduktion von Polypharmazie, kritisch nochmal auf Arzneimittelinteraktion gucken und Nebenwirkungen. Da haben wir ja in der Multimedikationsfolge, glaube ich, sehr viel drüber gesprochen und auch Priskusliste, Vorteilliste mit an die Hand gegeben. Und wenn wir jetzt darüber reden, was kann man dazugeben, um zu helfen, muss man erstmal leider voranschicken, es gibt keine wirksame oder empfohlene medikamentöse Antidemenztherapie bei frontotemporaler Demenz und leichter kognitiver Störung mit oder ohne Biomarkernachweis für die Alzheimer-Krankheit. Für andere Fälle gibt es Optionen.
Eine davon ist ja die mit Acetylcholin-Esterase-Hämmern. Wie würdest du die denn einstufen?
Also die haben einen symptomatischen Nutzen in den Bereichen Kognition und Fähigkeit zur Verrichtung von Alltagsaktivitäten. Indikationen wären zum Beispiel die leichte bis mittelschwere Alzheimer-Demenz, wobei die DGAM den Nutzen nur als marginal ansieht bei durchaus relevanten unerwünschten Nebenwirkungen. Dann die schwere Alzheimer-Demenz, Donepezil oder Rivastigmin, kann man dann zum Beispiel transdermal anwenden, hat eine hohe Evidenz, ist aber allerdings Off-Label-Behandlung, muss man ja auch immer dazu sagen, aufklären und beachten bei der Verordnung. Und, dann die vaskuläre Demenz, da könnte man zum Beispiel Donepezil, Galantamin oder Rivastigmin in hoher Dosierung nehmen. Bei Parkinson-Krankheit mit Demenz auch Rivastigmin oder Donepezil mit moderater Evidenz. Und bei der leichten bis mittelschweren Demenz mit Levy-Körpern, da könnte man auch Donepezil bei allerdings niedriger Evidenz erwägen. Es gibt im Deximed-Artikel eine schöne Übersicht auch mit Dosierungsbeispielen. Man muss auch immer dazu sagen, Nebenwirkungen sind da ja auch ein Thema. Also Übelkeit, Durchfall, Urininkontinenz, Schlafstörung oder Reizbarkeit ist je nach Dosierung halt auch immer mal wieder ein Problem.
Man kann sicherlich auch den Zustand der Demenz irgendwie auch negativen beeinflussen, ne? Wenn ich dann an Schlafstörungen denke oder Urininkontinenz. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist der NMDA-Rezeptorantagonist Memantin. Was kann ich denn damit machen?
Ja, also auch hier gibt es einen symptomatischen Nutzen im Bereich Kognition und Fähigkeit zur Verrichtung von Alltagsaktivitäten. Das ist eher ein kleinerer Effekt. Auch bei einer mittelschweren bis schweren Alzheimer-Demenz könnte man das eben erwägen. Auch da sagt die DGAM, das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist ein bisschen schwächer anzusehen, als das andere Fachgesellschaften tun. Und bei der vaskulären Demenz gibt es auch eine moderate Evidenz, aber ist auch off-label. Auch hier wieder sei auf den Deximed-Artikel verwiesen, da kann man das alles nochmal nachgucken, wenn man das jetzt in Erwägung zieht. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich in der Praxis selten derjenige bin, der das jetzt erst verordnet, sondern dass das oft etwas ist, wo ich dann auch mit den PsychiaterInnen oder den NeurologInnen, sage ich mal, den Ball mir hin und her spiele.
Du hattest jetzt eben schon gesagt, dass die Ginkgo-Präparate keinen präventiven Nutzen haben. Haben sie denn einen therapeutischen?
Also es gibt einen Nutzen auch für die Fähigkeit zur Durchführung von Alltagsfunktionen und einen Hinweis für Nutzen auf kognitive Funktionen. Da wäre halt die Indikation eine leichte bis mittelgradige Alzheimer-Demenz oder vaskuläre Demenz mit nicht psychotischen Verhaltenssymptomen. Da könnte man eben durchaus an Ginkgo denken.
Dann wäre das nächste Thema weg von den Medikamenten hin zu den nicht-medikamentösen Therapien. Die sind hier wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, richtig?
Das ist absolut richtig. Also vor allem die psychosoziale Behandlung und die kognitiven Verfahren stehen natürlich hier im Vordergrund. Also kognitives Training, das sind dann Übungen für spezifische kognitive Funktionen. Die können einzeln oder auch in Gruppe erfolgen und sind vor allem bei leichter und mittelschwerer Demenz und bei leichter kognitiver Störung sehr sinnvoll. Das kann von Neuropsychologinnen, Ergotherapeutinnen, Ärztinnen oder Sozialpädagogen durchgeführt werden. Die kognitive Stimulation ist auch ein wichtiges Feld, also Anregung durch Aktivierungen mit Fokus auf soziale Interaktion, auch eben vor allem bei leichter und mittelschwerer Demenz sehr empfehlenswert und bei leichter kognitiver Störung. Auch hier können natürlich zum Beispiel Pflegekräfte eine wichtige Rolle mit übernehmen, auch zum Teil die Angehörigen natürlich, Ergotherapeutinnen oder Sozialpädagogen. vielleicht auch nochmal so aus eigener Erfahrung, die Ergotherapie ist, glaube ich, ein Feld, was wirklich nicht hoch genug auch hier mit angesprochen werden kann. Man hat das sicherlich ja oft eher so im Kontext, zum Beispiel nach Schlaganfällen auch oder Operationen mit im Kopf, aber gerade im Rahmen der Demenz und auch vor allem in frühen und mittleren Stadien ist das wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Möglichkeit für die Patientinnen. Auch eben biografiebezogene Arbeit, die ja sich auch mehr noch am Langzeitgedächtnis und den Erfahrungen mit orientiert, also Realitätsorientierung und kognitive Rehabilitation, Training von komplexen kognitiven Fähigkeiten, die für die Alltagsgestaltung und Partizipation wichtig sind, ist auch ein Thema, wo man eben mit den Patienten und Patientinnen sehr gut eben dran arbeiten kann und die natürlich auch Selbstwirksamkeit geben, Orientierung geben. Und was man vielleicht auch in diesem Kontext wirklich nochmal sehr hervorheben sollte, ist, wie relevant das körperliche Training ist. Und es ist ganz egal, was das ist und wie viel das ist. Natürlich muss das immer sich daran orientieren, was können die Patientinnen körperlich und geistig und seelisch noch. Aber es ist nachgewiesen, dass einem die Aktivitäten des täglichen Lebens sich deutlich verbessern lassen, sowohl durch Krafttraining und oder aerobes Training. Der Effekt ist natürlich größer, wenn man mehr macht, also über 150 Minuten pro Woche ist natürlich ideal. Durch Anleitung von Physiotherapeutinnen oder Bewegungstherapeutinnen oder auch Sporttherapeutinnen. Aber letzten Endes zählt alles das, was geht. Und das kann eben auch die Mobilisation mit dem Rollator sein, kleine Spaziergänge, kleine Übungen, die man auch schon vielleicht sogar im Sitzen oder Liegen machen kann oder auf der Bettkante oder am Sofa in einem angenehmen, schönen Setting, vielleicht auch mit Angehörigen, mit Menschen, die die Patienten eben gut kennen. Und ein wichtiges Feld, was auch explizit in der Leitlinie noch erwähnt wird, sind die künstlerischen Therapien, also beispielsweise Musiktherapie, Hören von persönlich präferierter Musik oder auch aktiv, wie zum Beispiel Singen oder Instrumenten spielen. Das kann eben auch zur Verbesserung der Kognition durchgeführt werden.
Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich glaube, eine große therapeutische Personengruppe sind auch noch die Angehörigen, oder?
Ja, und das zeigt sich halt anhand der Tatsache, dass es da eine eigene DGAM-Leitlinie gibt, eine S3-Leitlinie pflegende Angehörige. Das ist vielleicht auch irgendwann perspektivisch für uns nochmal ein Podcast-Thema, weil das ist halt so relevant und wichtig. Aber da haben wir auch jetzt erstmal für den Moment verlinkt, weil das würde jetzt hier auch den Rahmen bisschen sprengen. Aber da lohnt es sich auch reinzugucken.
Lass uns vielleicht zum Abschluss heute nochmal versuchen, einige Teilaspekte zu beleuchten, die so eine Demenz im Verlauf dann auch mit sich bringen kann. Ich würde das jetzt einfach mal so machen. Ich sage ein Schlagwort und du gibst mir vielleicht so einen kurzen oder auch zwei Sätze dazu. Schmerzen.
Ja, chronische Schmerzen sind bei fortgeschrittener Demenz oft unterdiagnostiziert, manchmal auch, weil die Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist. Das macht halt total Sinn, dass man da auch validierte Schmerzskalen im geriatrischen Assessment einsetzt und regelmäßig hinguckt.
Vermeidung von Stürzen.
Stürze haben wir bei älteren Menschen ja auch ohne Demenz leider gehäuft und die führen dann oft zu einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Und deswegen ist es halt wichtig, Medikamente abzusetzen, die die Sturzneigung erhöhen. Nochmal Verweis auf Priskus und Vorteilliste und unsere Folge Multimedikation. Und auch nochmal der Hinweis, habe ich auch von neurologischen Kolleginnen jetzt öfter schon gehört, Ergotherapie kann sehr sinnvoll sein.
Okay, wir kommen wieder zu den zwei Sätzen. Harninkontinenz.
Dranginkontinenz und Demenz ist ein Thema. Also wenn wir jetzt anticholinerge Medikamente haben, dann können die potenziell auch kognitive Störungen bei Demenz verstärken. Und dann sollte man eher zum Beispiel sowas wie Trospium, Darifinazin oder Fesoterodin umstellen.
Dysphagie.
Schluckstörungen sind auch bei fortgeschrittener Demenz ein häufiges Thema. Dann sollte man eine Dysphagie-Diagnostik einleiten bei spezialisierten HNO-Ärzten oder Neurologinnen und logopädische Übungen kann man auch verordnen.
Magensonde, also Ernährung mittels Magensonde?
Also das kann halt auch bei fortgeschrittener Demenz ein Thema sein. Gibt keine Hinweise auf einen positiven Effekt durch Magensondenernährung. Ist auch ein Thema, muss man sehr gut abwägen. Ein riesiges Thema auch im Palliativbereich. Bei fortgeschrittener Demenz soll man die Ernährung eigentlich nicht über eine PEC machen, sondern wenn, ist das eher was für kurze, begrenzte Zeiträume, zum Beispiel in Krisensituationen.
Du hast es gerade schon angesprochen zum Abschluss, jetzt in unserem Stichwort-Battle hier, Palliativversorgung.
Ja, also insgesamt muss man sagen, die Inanspruchnahme für spezialisierte palliative Versorgung ist bei Demenz verhältnismäßig noch eher gering. Also da dürfte man ruhig mehr auf diesen Bereich auch zugreifen. Es geht ja vor allem darum, Linderung belastender Symptome und Verbesserung der Lebensqualität bei fortgeschrittener Demenz eben zu nutzen. Und dafür ist es total sinnvoll, dass man dieses Thema halt auch bespricht mit den Patientinnen und den Angehörigen, ob man nicht eine Anbindung an die SAPV vornimmt.
Und dann habe ich hier auch noch eine größere Frage. Ich hatte es am Anfang auch schon mal angesprochen. Wie ist es bei Patienten, die nicht einwilligungsfähig sind? Das ist ja ein großes Thema bei Demenzen. Was würdest du denn da raten?
Ja, also ich werde ja immer wieder hier angehalten, mich kurz zu fassen. Ich habe da den schwierigen Part hier, immer so viel Information in kurzer Zeit zu bringen. Das ist natürlich auch wieder ein Riesenthema. Ich versuche es wieder runterzubrechen. Also wir brauchen natürlich eine Einwilligung für jegliche medizinische Diagnostik und Maßnahmen. Es gilt immer der Grundsatz der Mündlichkeit. Also in der Regel eine mündliche Aufklärung reicht, eventuell durch Aufklärungsformulare ergänzen. Und es ist wichtig, dass halt wir vernünftig aufklären. Bei Demenz geht es ja darum, dass wir erstmal rausfinden müssen, ist jemand einwilligungsfähig, weil die Diagnose Demenz schließt die Einwilligungsfähigkeit nicht prinzipiell aus. Was wären jetzt Kriterien, die wir anlegen können? Vier Punkte, vereinfacht gesagt. Also erstmal, wie ist das Informationsverständnis? Zum Beispiel, können Sie mir bitte mit eigenen Worten wiedergeben, was Sie verstanden haben, um mal zu gucken, was kommt vielleicht so an? Zweitens, wie ist eigentlich die Krankheits- und Behandlungseinsicht? Also wie, als Beispiel, wie beurteilen Sie aktuell Ihren Gesundheitszustand? Können Sie das so einschätzen, was los ist? Drittens dann eben das Urteilsvermögen. Also was sind aus Ihrer Sicht denn die Vorteile der Behandlung oder Untersuchung, die wir jetzt gerade überlegen zu machen? Und viertens dann kommunizieren einer Entscheidung. Also kann Patient, Patientin die Entscheidung selber treffen und kommunizieren? Und wenn von diesen vier genannten Sachen mehr als ein Kriterium, also ein Kriterium oder mehr, nicht ausreichend erfüllt wurde, dann muss man davon ausgehen, dass die Einwilligungsfähigkeit eigentlich nicht mehr vorliegt. Und jetzt ist das Entscheidende und oft das Schwierige im Kontext Demenz: Sind bei den Patientinnen Mängel der Einwilligungsfähigkeit ersichtlich, dann müssen die Ärztinnen diesen vor der Behandlung nachgehen. So ist es rechtlich. Das heißt, wenn Sie Zweifel haben, müssen Sie erstmal eventuell weitere Expertinnen hinzuziehen und gucken, kann ich da jetzt überhaupt diese oder jene Maßnahme machen? Das ist natürlich in der Praxis manchmal wirklich schwierig.
Was vielleicht auch schwierig ist, ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um das Thema mit den PatientInnen und den Angehörigen anzusprechen, oder? Wann sollte man das denn tun?
Also ich persönlich würde sagen, so früh wie möglich, weil dann haben die PatientInnen noch am ehesten die Chance, wirklich selber mitzubestimmen und zu planen und zu gucken, was wollen sie denn und was wollen sie nicht. Natürlich ist es manchmal so, dass man selber den Verdacht hat, vielleicht könnte hier eine Demenz vorliegen, aber es kann auch sein, dass Patienten das selber äußern. Das ist oft dann für uns einfacher, weil sie dann natürlich wahrscheinlich eher ein Interesse haben, dass man dem zusammen auch nachgeht. Manchmal kommen auch die Angehörigen und sagen, also habe ich jetzt oft, als ich auf dem Land gearbeitet habe, erlebt, dass dann plötzlich mal der Sohn oder die Tochter da ist und sagt, also hier Vater oder Mutter, das geht irgendwie gar nicht mehr und wir müssen mal gucken. Dann ist man natürlich immer in so einer schwierigen Situation, ne? Wir denken an die Themen Schweigepflicht, wir denken daran, wie können wir damit umgehen. Ich habe das dann oft so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, dann sprechen Sie darüber, dass Sie mit Ihrem Vater, Ihrer Mutter mal hinkommen und wir machen mal als erstes ein Sechs-Augen-Gespräch, ne? Damit ich schon mal kein Problem mit der Schweigepflicht habe, damit schon mal klar ist, ich will jetzt nicht dem Patienten irgendwas, sondern wir wollen zusammen nach einer Lösung suchen. Und da muss man eben gucken. Und es gibt halt auch Patienten, die sagen, sie wollen davon alles nichts wissen. Und sie haben auch ein Recht auf Nichtwissen. Aber natürlich müssten sie eigentlich dann auch zumindest informiert werden, was das für Konsequenzen haben kann. Ne? Nämlich, dass es vielleicht sein kann, dass sie irgendwann selber gar nichts mehr entscheiden können und dann nicht mehr mitreden können, weil sie es nicht mehr mitkriegen.
Und wenn ich mir jetzt sicher bin, dass eine Unfähigkeit zur Einwilligung vorliegt, was mache ich denn dann?
Also wenn ich keinerlei Patientenverfügung oder gesetzliche Vertretung oder Vorsorgevollmacht habe, dann muss ich das Betreuungsgericht anrufen und muss einen Betreuer bestellen. Und wenn ich eine Patientenverfügung vorliegen habe, kann ich gucken, ob das, worum es jetzt gerade geht, halt erfüllt ist, ob das gültig ist und ob die Patientenverfügung für diesen Fall jetzt auch hinreichend bestimmt ist, insbesondere auch für die Behandlungssituation, für ärztliche Maßnahmen. Da macht es natürlich auch Sinn, dass man sich eventuell mit Angehörigen auch nochmal kurz schließt, weil es kann ja auch sein, dass vielleicht die Patientenverfügung eben schon ein bisschen älter ist und es haben sich neue Aspekte zwischenzeitlich ergeben. Dann kann ich natürlich prüfen, ob eine rechtliche Vertretung bestellt ist. Voraussetzung ist dann halt auch die Entscheidungsbefugnis in Gesundheitsfragen, weil manche Patienten haben ja dann auch BetreuerInnen, die zum Beispiel eben für die Gesundheitsfragen nicht zuständig sind. Das ist dann wieder schwierig. Und bei Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft können sich bei Entscheidungsunfähigkeit, also zum Beispiel Bewusstlosigkeit oder schwerer Krankheit, auch ohne eine Vollmacht bis zu 6 Monate gegenseitig vertreten. Dann ist vielleicht noch interessant zu sagen, dass gegebenenfalls jetzt nicht indizierte Behandlungen, die aber die gesetzliche Vertretung einfordert, die sind eben nicht durchzuführen. Also wenn wir jetzt der Meinung sind, dass eine Maßnahme nicht indiziert ist, das aber durch die Vertretung eingefordert wird, dann sind wir nicht dazu verpflichtet, das zu machen, wenn es keinen medizinischen Nutzen hat. Und das Ziel soll aber natürlich immer sein, dass man möglichst eine gemeinsame Entscheidungsfindung in Bezug auf den geäußerten oder mutmaßlichen Patientenwillen versucht herbeizuführen. Und Je fitter die Patienten kognitiv noch sind, desto besser kann man sich auf diese Fälle eben vorbereiten und das vorplanen.
Hm. Ja, das meintest du ja auch eben mit je früher, desto besser. Ich hätte noch einen Punkt diesbezüglich, womit man sich wahrscheinlich auch manchmal keine Freunde macht. Wie ist es denn mit der Fahreignung? Also wann muss man da einschreiten oder muss man da überhaupt einschreiten?
Damit müssen wir uns befassen. Aber da gibt es auch, sage ich mal, Stellen, die sich damit besser auskennen. Es ist für die Patienten- und Arztbeziehung natürlich tatsächlich herausfordernd. Also muss man natürlich klar und wertschätzend und sachlich auch besprechen. Also relevant ist, man muss eine Sicherungsaufklärung machen, also eine Aufklärung, dass eine Demenz im Verlauf zu Verlust der Fahreignung führen wird. Das sollte ich dann auch schriftlich dokumentieren, weil wenn ich diese Aufklärung nicht mache, ist es ein Behandlungsfehler. Ziel ist eben dann auch, dass man die erkrankte Person möglichst rechtzeitig auf die eigene Einsicht hinweist, dass das Fahren halt vielleicht nicht so gut ist, gefährlich ist, einem vielleicht Kinder vors Auto laufen können und deswegen man ja auch zur Sicherheit anderer besser früher als später eben aufwärts zu fahren. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wann ist man denn oder wie fahrtauglich ist man bei Demenz? Also bei mittelschwerer und schwerer Demenz ist die Fahreignung aufgehoben. Da sollte man eigentlich nicht mehr fahren. Bei leichter Demenz sollte man es im Einzelfall prüfen. Und wie läuft das dann ab? Also mindestens jährlich wird das bei leichter Demenz dann eben geprüft und in der Regel gibt es dann fachneurologische oder fachpsychiatrische Mitbeurteilung, sagte ich ja schon, dass wir die dann eben weiterschicken. Es gibt so Fahrsimulatoren, wo unter Begleitung eines Fahrlehrers man eben halt auch gucken kann, wie reaktionsschnell sind die Leute noch. Es gibt dafür auch spezialisierte Einrichtungen. Dazu habe ich auch ein Infoblatt verlinkt, wo man nochmal nachgucken kann. Und wenn jetzt jemand trotz fehlender Fahreignung fährt, dann, und wir wissen das und kriegen das mit, nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Patient, der hat eine mittelschwere Demenz, ist nicht mehr fahrtauglich, fährt aber, oder wir haben den gesehen, wie der durchs Dorf oder durch die Stadt mit dem Auto gefahren ist, dann ist es so, dass man zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmerinnen trotz der Schweigepflicht die zuständigen Ordnungsbehörden oder das Kraftverkehrsamt benachrichtigen kann, man ist aber dazu nicht verpflichtet. Also du siehst, auch da werden wir leider als Ärzte immer wieder in so Dilemmazonen verfrachtet.
Apropos Dilemma, so ein Thema zusammenzufassen, würde ich vielleicht in ein Dilemma bringen. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass ja mittlerweile überall diese Kapitelmarken möglich sind. Also wenn jetzt ein Thema nochmal einzeln nachgehört werden soll, dann kann man mittlerweile auf den meisten Streaming-Plattformen oder auch Podcast-Apps sich so automatisierte Kapitel anzeigen lassen und dann da nochmal zurückspringen. Für alle anderen, die alles nochmal in aller Kürze haben wollen, jetzt würde ich dich bitten, Moritz, dieses Thema noch einmal kurz zusammenzufassen.
Ich versuche es in 7 Punkten. Also erstens, Demenz ist ein häufiges und zunehmendes Thema. Damit sollten Ärztinnen sich beschäftigen. Zweitens, Prävention ist die beste Medizin, also gesunder Lebensstil, gute Blutdruckeinstellung und bei vaskulären Erkrankungen frühzeitige und gute Einstellungen sind sinnvoll. Drittens, die Diagnostik ist zunächst klinisch syndromal, also die Diagnosestellung mit Schweregrad und dann eben etiologischer Zuordnung. Da gibt es klinische Kriterien, die man in der Leitlinie nachschauen kann, gegebenenfalls apparative Diagnostik. Auf der Seite 299 der Leitlinie sieht man eine sehr schöne Übersicht in Form eines Flussdiagramms. Da kann man das auch nochmal nachgucken. Dann viertens, also in der Regel überweisen wir weiter zur Neurologin für die etiologische Klärung oder bei psychiatrisch führenden Beschwerden, zum Beispiel an die Gerontopsychiatrie oder PsychiaterInnen. Fünftens, an reversible Ursachen denken, wie zum Beispiel Exsikkose, Delir, Hyperthyreose oder entzündliche CNS-Erkrankungen. Das ist sinnvoll. Sechstens, symptomatisch können Acetylcholinesterase-Hämmer oder Memantin eben eine Option sein. Noch wichtiger sind aber die, oder sagen wir mal mindestens genauso wichtig, sind die ganzen nicht-medikamentösen Maßnahmen über Ergotherapie, Physiotherapie, Hilfsmittel, über die wir gesprochen haben. Und als letzter Punkt, dieser große Bereich Versorgungs- und Vorsorgeplanung sollte so früh wie möglich beginnen. Letztlich, natürlich wäre es wahrscheinlich wünschenswert, jeder Mensch hätte eine Vorsorgevollmacht, vielleicht auch eine Patientenverfügung, aber so wird es nun mal nicht sein. Und die Patientinnen sollten halt wissen, wenn sie von einer Demenz bedroht sind oder die halt schon sich abzeichnet, dass sie jetzt noch die Chance haben, eben das mitzugestalten, wie es später weitergehen soll.
Ich bin mal wieder begeistert, wie du das so kurz und so schön zusammenfassen kannst. Nichtsdestotrotz lohnt sich wahrscheinlich der Blick in die ein oder andere weiterführende Literatur, zum Beispiel auch in den von uns freigeschalteten Deximed-Artikel, den man auch ohne Account jetzt einfach mit dem Link in den Shownotes öffnen kann. Falls Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie ihn positiv bewerten, abonnieren oder den KollegInnen weiterempfehlen. Wir danken erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle auch nochmal ein großer Dank an Marlies Karsch für die redaktionelle Unterstützung und an Tim Hoffmann für den Schnitt und natürlich auch an unsere Kolleginnen aus der Deximed-Redaktion für die tolle Arbeit an den Artikeln. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.